Kapitel 5 – Umgang mit Hindernissen. Wieder ein ganzes Stückchen in die Höhe geschossen, genoss die Raupe es, jede Sekunde ein bisschen weiter zu krabbeln. Sie kroch nicht mehr länger dahin. Sie tanzte über das saftgrüne Blattwerk ihrer Pflanze. Der Wind begleitete mit einem angenehmen Walzer. Die Raupe roch mit jedem Moment ihre Umwelt eine Nuance intensiver. Sie sah klarer denn je. Alles schmeckte süß und verlangte nach mehr. Mehr von dem Positiven, dem wundervollen Zauber, der sie umgab und wundersam wachsen ließ. »Hallo Rapunzel, ich bin gleich da, dann geselle ich mich zu dir. Zu zweit macht Rumhängen noch am meisten Spaß.« Doch am 14. Blatt angekommen verharrte die Raupe. Ein mit Stacheln besetzter Ast des naheliegenden prachtvollen Rosenbusches kreuzte ihren Pfad. »Hier kann ich nicht rüber«, durchfuhr es das Raupenhirnlein. »Rapunzel wird noch ein wenig warten müssen.« Stacheläste, die umkreist werden wollen. Wie gehe ich mit Hindernissen um? Auch wenn wir uns noch so fokussieren, das Ziel auf geradem Wege zu erreichen, es werden uns mit Sicherheit kleine und größere Hindernisse auf dem Pfad begegnen. Wenn wir lernen, mit diesen Stachelästchen umzugehen, können vermeintlich gefährliche Dornzweige auch als Sprungbrett dienen. Aber zuerst sollten wir unsere Gegner kennen, um zu lernen, sie ohne große Mühe bekämpfen zu können. Sauerstoffarmut durch Selbstdruck. Die Luft wird extrem dünn, jeder Schritt wird mühselig. Der Sauerstoff versorgt deine Extremitäten nicht mehr ausreichend, um kraftvoll die nächste Zieletappe zu erreichen. Du willst es aber unbedingt, schleppst dich immer weiter und weiter, bis du schließlich merkst, es geht gar nichts mehr. Wenn wir uns selbst zu großen Druck auferlegen, zum Beispiel in Form von Perfektionismus, zu hohen Zielen in viel zu kurzer Zeit, macht sich ein Gefühl der Überforderung breit, das uns die Luft abschnürt. Wo spürst du diesen Druck? Vielleicht im Bauch, in deiner Brust oder in deinem Halsbereich? Was steckt hinter diesem Gefühl? Wieso kam es dazu? War das Etappenziel vielleicht zu weit weg? War der Sauerstofftank nicht richtig befüllt? Hast du dir mal eine kleine Pause gegönnt? Wie gehst du mit zu großem Selbstdruck um? Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Setze einen Schritt vor den anderen. Es steht nicht in deiner Macht, ohne regelmäßiges Training einen Marathon zu absolvieren oder einen Gipfel zu besteigen. Jeder Schritt bringt dich vorwärts, egal ob er groß oder klein ist. Love what you do. Wenn du anfängst, dein Leben und jeden noch so kleinen Schritt in vollen Zügen zu genießen, spielt es keine Rolle, in welchem Tempo du den Berg erklimmst. Wichtig ist, dass du das Gipfelkreuz erreichen wirst. Gönne dir immer wieder eine Pause, um deinen Energietank wieder aufzufüllen und passe dich deiner ganz individuellen Geschwindigkeit an, so wie es sich gut für dich anfühlt. Blicke ab und an auch mal nach hinten. Welche Etappen hast du vielleicht schon gemeistert? Welchen Herausforderungen hast du dich bereits gestellt? Bist du stolz auf das, was du bis dato erreicht hast? Solltest du, denn diese Etappen haben dich stark gemacht. Jeder noch so kleine Schritt war maßgeblich dafür, dass du jetzt hier stehen kannst. Du bist so weit gekommen. Wäre es jetzt sinnvoll aufzugeben, jetzt, wo du kurz davor bist, die Sonne zu berühren? Atme tief durch und genieße lieber die letzten Meter bis zum Ziel in vollen Zügen, denn dann ist der Weg leicht und unbeschwert. Andere Raupen, die jetzt neidisch auf dich sind. Kannst du dich noch an das Beispiel mit der lieben Freundin und ihrem Apfelkuchenrezept erinnern? Wie du früher zu ihr aufgeschaut hast, wird es nun Menschen geben, die zu dir aufschauen und eventuell neidisch deine Entscheidung beäugen und bewerten werden. Es folgen vermeintlich nett gemeinte Sätze wie: Du hast es doch gar nicht nötig abzunehmen. Bist du dir sicher, dass du den Job wechseln willst? Deiner ist doch spitze und wird ordentlich bezahlt. Ich würde mir das aber noch genau überlegen, wenn ich du wäre. Schlussendlich rühren aus diesen Sätzen zwei Zutaten: Neid und Unzufriedenheit mit der eigenen Person. Vielleicht hast du früher unbewusst ähnlich gehandelt. Auch deine Freundin gönnt es dir von Herzen, wenn es dir gut geht. Vergiss das nicht. Aber durch deinen Wandel wird in ihr eventuell ein Trigger ausgelöst, der ihr den eigenen Mangel vor Augen führt. Da wird dann der Schutzpanzer ausgepackt, der dich ordentlich ein ganzes Stückchen nach hinten zurückdrängt. Wie entschärfst du züngelnde Bemerkungen? Hier findest du drei Strategien, um nicht in die Enge getrieben zu werden. Erstens, dem Panzer ausweichen. Wir distanzieren uns von der Person, die uns momentan nicht gut gesinnt ist. Ist bei einer guten Freundin oder auch im engen Verwandtenkreis etwas schwierig, es sei denn, du hinterfragst die Beziehung ohnehin generell. Distanz können wir aber schaffen, indem wir uns der Sache mit dem Apfelkuchen bewusst werden. Deine Freundin hat einfach noch kein passendes Rezept für sich gefunden und ist frustriert, weil sie auch etwas vom Kuchen abhaben möchte. Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Du bekommst Distanz und kannst dich aus dieser Situation herausnehmen oder der Person gegebenenfalls sogar behilflich sein. Zweitens, Du gehst frontal und selbstbewusst auf den Panzer zu. Für mich ist der Schritt genau richtig. Ich fände es schön, wenn du mich unterstützen könntest. Mit Rückenwind fliegt es sich gleich viel leichter. Drittens, du reißt ihren Panzer herunter. Ich merke, dass es dir gerade nicht gut mit meiner Entscheidung geht. Warum ist das so? Kann ich dir vielleicht helfen? Alle drei Varianten sind in Ordnung. Das Gefühl dahinter muss für dich stimmen. Ich persönlich bin eher der Typ der vierten Variante, der im Nachhinein lieber die Reaktion von anderen beobachten möchte. Das heißt, ich behalte in erster Linie meine Vorhaben für mich. Nicht, weil ich Angst vor den Reaktionen habe, im Gegenteil. Ich liebe es einfach, Menschen zu überraschen und mich selbst dann mit deren überraschenden Reaktionen zu belohnen. Es war zum Beispiel wunderschön, als mir zum ersten Mal nach meiner Gewichtsreduzierung eine Freundin die magischen Worte ins Ohr flüsterte. Du hast aber ordentlich abgenommen. Siehst echt super aus. Halleluja, ich bin im Himmel angekommen. Hätte ich dieser Freundin im Vorfeld erzählt, welchen Kurs ich einschlagen möchte, von dem ich eigentlich noch keinen Plan hatte, wo er mich hinführen wird, hätte vermutlich irgendwann meine Ungeduld auf der Matte gestanden. Wieso sieht die noch nicht, dass ich 300 Gramm abgenommen habe? Ich bin jetzt schon 2 Tage zugange. Da kann man doch wohl mal eine Reaktion erwarten. Das macht unzufrieden, weil erhoffte Reaktionen nicht eintreffen wollen, beziehungsweise noch nicht dann, wenn wir es vielleicht erwartet hätten. Die Folge wären Stress und eine Kursabweichung. Ohne Druck bin ich frei und gewinne an Flexibilität, auch mal einem anderen Pfad zu folgen, der mich über Umwege an mein Ziel bringt. Die Zeit tickt, wenn die Ungeduld sich einlädt. Ja, die liebe Ungeduld ist leider mein größtes Laster in allen Vorhaben. Es geht nicht schnell genug, da muss es doch einen Weg geben, die Uhr nach vorne zu stellen. Nö. Ein sehr schöner Glaubenssatz, den wir alle kennen, lautet, alles braucht seine Zeit. Zeit ist aber relativ. Wenn du eine Stunde staubsaugen müsstest, wie lange würde sich das anfühlen? Oder das nervige Lernen vor einer wichtigen Prüfung? Nach der Stunde ewig Lernen oder dem Langzeitstaubsaugen gehst du mit einer Freundin durch die Innenstadt zum ausgiebigen Shopping. 3 Stunden und 4 gefüllte Einkaufstüten später stellst du fest, dass es bereits dunkel wird. Aber wo ist die Zeit geblieben? Ihr wolltet doch noch in Ruhe einen Kaffee trinken. Eine Raupe muss sich in ihrem Leben mehrfach, in der Regel 4 bis 5 Mal häuten, spinnt sich dann erst einen aus ihrer eigenen Spucke gewonnenen Seidenkokon, um nach einiger Zeit als zauberhafter, bunter Falter neugeboren zu werden. Ein Wunder. Wunder brauchen eben Zeit. Entwicklung ist ein Prozess, deren Ergebnis nicht besser wird, indem man es beschleunigt. Wie kannst du die Zeit im richtigen Moment verlangsamen? Wenn wir ein schönes Bad nehmen oder wie im letzten Fall die Shoppingtour unseres Lebens mit unserer besten Freundin teilen, möchten wir am liebsten, dass die Zeit für einen Moment stillsteht. Der Augenblick unseres ersten Kusses mit einem warmen Kribbeln in der Magengegend, der Moment, als du dein Baby zum ersten Mal im Arm hieltest. Hier bleibt die Uhr stehen. Wir frieren die Zeit förmlich in unseren Gedanken ein und halten den Augenblick fest. Wenn du diese Augenblicke suchst, werden sie dich finden. Erkenne den Zauber um dich herum in der Gegenwart. Öffne die Augen und sieh dir die Schönheit an. Ob es die Stille in der Natur ist, die Kuscheleinheit auf dem Sofa, der gute Nachtkuss deiner Kinder, die magische Zahl auf der Waage, die du ewig nicht gesehen hast. Es gibt so viel um uns herum, was wir lieben und wo wir gerne verharren würden. Wir müssen nur hinsehen. Wenn die Ungeduld hartnäckig ist, blicke wieder auf die Sekunden, Minuten, Stunden oder Tage zuvor und denke an die Momente, die dich auf deinem Weg beflügelt haben und halte sie gedanklich fest. Mach die inneren Bilder und Geräusche intensiver, lauter, greller, wärmer, um das Glück noch weiter zu steigern. Dann schaue auch gerne regelmäßig gedanklich in deiner Zukunft vorbei, wo du dein Ziel bereits erreicht hast. Mache auch hier alles intensiv und fühlbar. Lass dein Adrenalin in dir kochen, dein Körper produziert jede Menge Glücksgefühle, denn dein Gehirn unterscheidet nicht zwischen Realität und Fiktion. Für dein Gehirn ist deine Vorstellung real, also mach sie greifbar, mach sie lebendig und steigere dich in dein gutes Empfinden mit jeder Zelle deines Körpers hinein. Die Uhr wird weiter ticken in der Gegenwart, aber mit dem Gefühl der Zufriedenheit kannst du ein wenig Zeit überspringen, bis du das Hier und Jetzt wieder weiterlaufen lassen kannst. Ein kalter Tag, der das Blattwerk vereist. Ich stehe morgens auf und merke, da stimmt was nicht. Mein Körper fühlt sich schwer an, ich schwitze und friere im rhythmischen Wechsel. Meine Nase ist dicht, mein Mund trocken und meine Augen glasig. Na toll, eine fette Erkältung. Es gibt einfach Tage, die uns völlig aus der Bahn werfen. Alles, was wir uns vorgenommen haben, klappt nicht oder wir rutschen sogar aus, wenn wir dennoch einen Schritt wagen. Unser Stresszentrum ist auf vollen Touren. Wir schütten Hormone aus, die unsere Glückshormone gekonnt überdecken. Der Körper schlägt Alarm und fährt das komplette System herunter. Wie kannst du das Blatt trotzdem überqueren? Indem du es wendest. Dreh das Blatt einfach um und schaue auf die schöne, unberührte Rückseite. Frage dich, was das Gegenteil von krank ist. Klar, gesund. Was ist das Gegenteil von Stress? Ruhe. Nutze die Zeit, um deine Energie aufzutanken. Roll dich nicht ein und verharre, sondern höre auf deinen Körper. Ruhe ist gut. Ruhe bringt dich in dieser Situation an dein Ziel, gesund zu werden. Das ist kein Rückschlag, kein Abkommen vom Kurs. Es ist nur ein Blatt, was eine andere Beschaffenheit hat. Stellst du dich der Herausforderung, geht es ratzfatz weiter mit vollem Tank und dem Stolz, die Herausforderung angenommen zu haben. Du driftest von deinem gewünschten Pfad ab. Ab und an kann es natürlich vorkommen, dass wir vom Kurs abweichen. Die oben genannten Stachelästchen können ein Hindernis sein, das uns erst zu einer Umgehung zwingt, wir aber leider im Nachhinein wieder komplett unseren Fixstern aus den Augen verlieren. Alte Glaubenssätze ploppen wieder auf und du bist wieder am Anfang deiner Route ohne Plan, wie es nun weitergehen soll. Wie findest du deinen Kurs wieder? Schau auf deinen Fixstern, bevor du dich auf die Reise begibst. Seefahrer machten es bereits vor über 100.000 Jahren. Sie orientierten sich beim Überqueren der Meere an den funkelnden Sternbildern. Heute übernimmt die Aufgabe der mühevollen Orientierung selbstverständlich ein Navigationsgerät, damit der Nacken nicht steif wird. Konzentriere dich immer auf deinen Fixstern, dein Warum oder schalte das Navi ein. Dann wirst du immer deinen richtigen Pfad wiederfinden, wenn du beschließt, in die für dich richtige Richtung zu segeln. Wenn du merkst, dass sich der Kurs ändert, weil dir der Wind zu stark in die Segel bläst, frag dich, ob es wirklich noch der Fixstern ist, dem du folgen möchtest. Vielleicht musst du den Kurs gegebenenfalls korrigieren. Vielleicht ist aber auch ein anderes Sternbild in dem Moment passender. Finde es heraus und kreiere dein Warum neu. Vielleicht war die Vision, dein Warum, nicht richtig oder zu ungenau formuliert. Oder du hast bei einer Zwischenetappe gemerkt, dass ein anderer, starker Wunsch in dir gewachsen ist und jetzt überwiegt. Du entwickelst dich mit jeder Sekunde weiter, ebenso deine Wünsche und deine Vision. Wir können diese stets unserer Situation anpassen. Wichtig ist, dass die Vision nicht aus der Situation geschaffen wird, denn das wäre Fremdbestimmung und nicht mehr authentisch. Ein Beispiel. Du hast dir fest vorgenommen, im Sommer diesen Jahres ins Freibad zu gehen und in einem knackigen roten Bikini deine Bahn zu ziehen. Dafür möchtest du aber nicht in den Nachbarort, der 45 Kilometer entfernt ist, fahren, sondern du möchtest dich tatsächlich nach langer Wahlphase dort präsentieren, wo dich jeder kennt, im Freibad um die Ecke. Der Wunsch nach Anerkennung und körperlicher Zufriedenheit steht bei dir ganz oben auf deiner Wunschliste. Dein Wohlfühlgewicht erreichst du, indem du bereits die Wohlfühlperson bist, bevor du den Kurs eingeschlagen hast. Nicht, wie so oft in der Crash-Diät-Werbung publiziert, indem du dich im Spiegel anschaust und herablassend dein Selbstbild oder die Waage beschimpfst. Der negative Ansatz wäre kontraproduktiv, weil wir wieder das Endlosziel vor Augen haben. Also, wie bereits gelernt, erstens, erst die Vision, dein Warum kreieren. Was will ich wirklich? Was würde mein Herz erfüllen? Zweitens, die Situation dem Warum angleichen, genießen und dem Pfad folgen. Wenn du nach 3 Wochen Ernährungsumstellung auf die Waage gehst und feststellst, dass noch nicht das gewünschte Ergebnis erzielt wurde, ist die Chance ziemlich hoch, vom Kurs abzukommen. Also mach dich locker und schmeiß die Waage direkt zum Anfang deines Wandels weg. Dann bist du nicht gezwungen, bei der Zwischenetappe den Kurs komplett neu zu bestimmen. Häng dir den roten Bikini an deine Schranktür. Da wirst du im Sommer reinpassen. Hurra! Du weißt noch nicht wie, das spielt auch keine Rolle. Du hast den Kurs bestimmt, das Schiff kann aber tatsächlich allein fahren. Also, wie strahlst du wohl als dein Wunsch-Ich? Logik versus Intuition, wenn dein Hirn deinem Herzen eine Ohrfeige verpassen möchte. Ist doch alles Humbug, Glaube kann keine Berge versetzen. Achtung an dieser Stelle, hast du das kleine Wort keine gehört? Nein? Wieder ein fester, unbewusster Glaubenssatz in dir, an dieser Stelle aber ein Spitzending. Hallo Intuition. Auch wenn der Satz mir schon 1000-fach um die Ohren schallte. Das ist nicht logisch. Ich habe noch nie etwas Unsichtbares einen Berg transportieren sehen. Unser Logikzentrum ist ein irre starker Bursche, unser Bodyguard mit Power-Trizeps, der aufpasst, dass alles seine Richtigkeit hat, damit es uns gut geht und alles hübsch in die Realität passt. Er ist quasi Cousin dritten Grades vom Reiztürsteher Hector und mindestens genauso furchteinflößend. Wenn wir mitten in der Savanne stehen würden und ein brüllender Löwe in 500 Metern Entfernung zu sehen wäre, würde uns Mr. Traum Body Mass Index verklickern, wie diese Gefahr am besten zu bewältigen wäre. Er überprüft und wägt ab, welche Möglichkeit der Gefahrenlösung am reibungslosesten verlaufen würde. Der nahegelegene Baum wäre eine gute Möglichkeit, da Löwen bekanntlich nicht zu den besten Kletterern gehören. Hört sich auf jeden Fall besser an, als in die kleine Teichoase dort hinten zu hüpfen. Katzen sind zwar wasserscheu, aber wer weiß, was da in dem Tümpel noch so alles lauert. Weglaufen ist momentan noch möglich, aber wenn das Tier seit Tagen auf Diät ist, ziehe ich als lang ersehnter Mittagssnack auf Dauer den kürzeren. Somit haben wir einen vagen Plan. Der Gewinner ist der Baum. Unser Puls kann nun beruhigt runterkommen. Was passiert nun aber, wenn der Löwe überraschend auf 10 Metern Abstand vor dir stünde? Adrenalin wird freigesetzt. Unser Energiehaushalt läuft auf Hochtouren, das Herz schlägt wie wild, die Muskeln sind angespannt. Achtung, Gefahr! Der logische Apparat hat zu wenig Zeit zu grübeln und zu filtern. Er übergibt an seinen kleinen Hilfs-Sheriff das sympathische Nervensystem, bekannt auch als unser Bauchgefühl oder die Intuition. Diese überlegt nicht lange, hat ja eh keine Zeit, sondern reagiert und fängt an zu brüllen und in die Hände zu klatschen. Der Löwe merkt, upsala, was ist denn das für ein Vieh, das ist mir aber überlegen. Er zieht etwas irritiert von dannen, in der Hoffnung, ein Gnu am Tümpel für sich zu gewinnen. Ich werde nie den Tag vergessen, als mein Mann und ich mit unserer Tochter in der Innenstadt auf einem Markt flanierten. Es war 3 Wochen vor ihrem 4. Geburtstag. Madame wollte unbedingt ein Spielzeug haben, welches sie an einem der Stände in Augenschein genommen hatte und in das sie sich schockverliebte. In beruhigendem Ton wurde ihr erklärt, dass sie es sich gerne zum Geburtstag wünschen könne, es aber kurz vorher kein Spielzeug gäbe. Und die Spiele mögen beginnen. Unsere Tochter hat gerne ihre Trotzphase ausgelebt, so auch an diesem Tag. Brüllendes Geschrei und kräftiges Getrampel waren die Folge, eine Theatralik mit etwa 100 Dezibel Stimmvolumen, als wenn man ihr wer weiß was antun würde. Wer schon einmal versucht hat, ein wutentbranntes Kind zu bändigen, wird an dieser Stelle die Mundwinkel nach oben ziehen. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit und bis heute für mich ein Mysterium, wie ein so kleiner Körper solch exorbitante Kräfte freisetzen kann. Unser Logikkumpel war schon lange ausgeschaltet, der Löwe war wie aus dem Nichts auf 1,2 Meter Distanz vorgerückt und fletschte nun seine blitzblanken Zähne. Hier sprang direkt mein Bauchgefühl in die Bresche. Also, was macht man, wenn man weder mit Worten noch guten Zureden weiterkommt? Wir schulterten unsere kleine Furie und transportierten sie quer durch die gesamte Innenstadt. Im Vorbeigehen der Menschen konnte man genau kategorisieren, wer bereits Kinder hat und wer nicht. Der überwiegende Teil der Eltern grinste einem freundlich entgegen, man grinste zurück, schließlich saß man ja im selben Boot. Von allen anderen der Todesblick. Mach doch mal das Kind leise. Oder heutzutage greifen die Eltern auch nicht mehr richtig durch. Oder früher gab es einen Klaps auf den Po und gut war's, hat euch auch nicht geschadet. So in etwa mögen die Gedanken der Nicht-Eltern oder der bereits älteren Generation gewesen sein, zumindest ihren Blicken nach zu urteilen. Am Auto angekommen war unsere Tochter nach ihrem grandiosen Schauspiel wieder völlig entspannt. Es ging nach Hause zu einem Stück Kuchen und Kakao. Diese durchaus unangenehmen Situationen lassen uns aus unserer Komfortzone herauskommen. Wir sind gezwungen, auf unsere Intuition oder das, was wir in unserem Langzeitgedächtnis irgendwann von unseren Eltern mitgenommen haben, zurückzugreifen und zwar in Windeseile. Für uns war klar, der Klaps steht in keiner Weise zur Debatte. Also nahmen mein Mann und ich den Weg der Leichtigkeit, zumindest im ersten Augenblick. Augen zu, Mundwinkel nach oben, sich in dem Affentheater mit absoluter Hingabe zu suhlen und abzuwarten. Viele Personen in meinem Bekanntenkreis sagten bei der Anekdote, wow, ich wäre nicht so ruhig geblieben. Heute, nach meinem Studium und den vielen Seminaren, weiß ich, nein, es war nicht richtig. Heute würde ich mein Kind nicht mehr schultern und wie auf dem Präsentierteller durch die komplette Innenstadt tragen. Heute würde der Löwe gar nicht mehr unbedingt seine Zähne so weit fletschen und ein kleines Kindheitstrauma zur Folge haben, weil ich schon bedeutend früher eine Lösung gefunden hätte. Aber damals schien es mir die einzig gute intuitive Entscheidung zu sein, damit niemand verletzt wird. Was spürt ein Kind jedoch, wenn es dominiert wird? Ich gefalle Mama und Papa nicht. Ich bin nicht gut, so wie ich bin. Und doch habe ich so gehandelt, weil es meine Mutter mit mir in diesem Moment ähnlich gemacht hätte. Ich habe kopiert, obwohl ich es nicht wollte. Die Handlung war bereits mit meiner Intuition verwachsen und vorherbestimmt, weil ich keine Alternative in petto hatte. Selbstverständlich folgte nach dem Theater auch eine Entschuldigung von René und mir in den eigenen 4 Wänden und ein kindgerechtes Gespräch. Allerdings brauchte ich zu Hause erstmal meinen hilfreichen Herzknopf, um mein angeknackstes System wieder hochfahren zu können. Tja, trotz Phase in allen Ehren, jetzt ist unsere Schnecke kurz vor der Pubertät. Da werde ich den Knopf sicherlich noch häufiger brauchen. Damit Logik und Intuition sich optimal ergänzen. Logik und Emotionen bilden eine Symbiose. Sie sind unabdingbar füreinander. Es ist wie ein wechselseitiges Spiel. Ein Ball wird zwischen beiden immer hin und her geworfen. Wenn der Ball mal wieder beim Logikkumpel festhängen will, der ständig alles in Frage stellt, abwägt und bewertet, was das Emotionchen vor sich hin summt, dann erinnere ihn daran zu spielen. Das Spiel klappt leider nur zu zweit. Ab und an musst du allerdings deinen Logikkumpel besänftigen, denn er schnallt nicht so recht, warum es ein Emotionchen überhaupt gibt. Hier gibt es ja schließlich keine Löwen in 10 Metern Entfernung, die zur Lebensbedrohung werden könnten und es daher einen helfenden Retter braucht, da das eigene System gerade in der Warteschlange steht. In diesem Fall lese ich mir sehr gerne wissenschaftliche Berichte durch, in denen zum Beispiel steht, was autogenes Training mit menschlichen Körperorganen machen kann und wie deren Funktionen durch regelmäßiges Praktizieren positiv beeinflusst werden. Für den Logikkumpel reicht es, wenn die Intuition sagt, meine Gedanken sind gut für unseren Körper. Sie können ihm Energie geben und mich in den Schlaf wiegen. Und hey, Logikboy, das ist sogar wissenschaftlich belegt. Danach geht das Spiel weiter. Nach geraumer Zeit sagt dein Emotionsfreund, meine Arme tun weh, ich fühle mich nicht gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Logikboy hatte recht. Ich bin zu schwach und zu nichts zu gebrauchen. Lass uns aufhören. Dann ist wiederum dein Logikkumpel an der Reihe zu sagen, dass er doch gelesen hat, dass Emotionen gut für den Körper sind und das wissenschaftlich bewiesen ist. Wenn du Ruhe brauchst, ist das vollkommen okay. Dein Körper braucht ja Ruhephasen. Aber gleich spielen wir auf jeden Fall weiter. Dieses Spiel funktioniert nach meiner Logik nur, wenn man sich den Ball immer wieder zuspielt. Wenn die Traumblase zu platzen droht. Wenn unterschiedliche extern verursachte Glaubenssätze und kulturelle Idealvorstellungen immer wieder auf dich einprasseln, besteht die Gefahr, dass die in Seife gehüllte Blase deiner Träume aus den Augen verloren wird oder sogar zu platzen droht. Deine Intuition und Logik laufen Achterbahn. Dein Traum passt einfach nicht in diese Realität, in diese Vorstellung der Allgemeinheit. Meine Tochter zum Beispiel kann sich in ihrer Klasse unbefangen für eine winzige Fliege an der Wand begeistern. Sie schafft es, ihr Bewusstsein so zu plätten, dass sie ganz und gar ihrem Träumereien verfallen würde, wenn sie ihre Lehrerin nicht bei Gelegenheit aus ihrem angenehmen Trancezustand herausholen würde. Sie ist trotz dessen eine sehr gute Schülerin, aber dennoch kommt zu jedem Elternsprechtag der dezente Hinweis, wir könnten doch mal das Fokussieren auch zu Hause in Augenschein nehmen, bräuchten uns aber keine Sorgen machen, das gibt sich schon. Was soll sich geben? Dass unsere Tochter aufhört zu träumen? Dass sie ihrer Intuition folgt und genau das tut, was am besten für sie zu sein scheint? Ich beobachtete sie beim Spielen, beim Malen, beim Geschichtenschreiben. Sie ist ein unheimlich wortgewandter Mensch, obwohl sie erst 9 Jahre alt ist. Sie sitzt teilweise stundenlang in ihrem Zimmer und denkt sich lebhafte Geschichten, Gedichte oder liebevoll gestaltete Spiele aus. Sie ist ganz bei der Sache und kommt zu fabelhaften Ergebnissen, vollkommen fokussiert und zielführend. Soll ich dieses Pflänzchen brechen und ihr das nehmen, was sie am meisten ausmacht? Ich würde ein riesiges Potenzial, was in ihr schlummert, im Sande vergraben und sie an die Gesellschaft, an unsere Vorstellung von Realität anpassen. Selbstverständlich sollte es wie in vielen Bereichen unseres Seins auch hier eine gute Mischung sein. Ohne Frage muss unsere Tochter lernen, dem Unterricht zu folgen, ohne dabei in ihrer eigenen Welt zu versinken. Das Träumen hat auch Zeit für die Pausen. Aber sage ich ihr, hör auf zu träumen, wird genau dasselbe eintreffen, weil Kinder so gepolt sind, dass das, was die Eltern sagen, Gesetz ist. Zumindest ist es vor der Pubertät noch so. An Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern spielen wir Erwachsenen das Spiel mit. Es wäre zu grausam, die Offenbarung vorwegzunehmen. Es gibt das Christkind und den Weihnachtsmann und den Osterhasen nicht. Es ist eine reine Lüge. Und deine Zähnchen habe ich übrigens auch unterm Kissen weggenommen. Nein, in diesem Falle tauchen wir ein in die Welt der Kinder, erfreuen uns an dem Glanz ihrer Augen, an ihrem großen Zauber und Wunderland. Warum? Weil die Kultur es so festgelegt hat und die Spielzeugindustrie ein Multibilliardengeschäft so viel einfacher vermarkten kann. Wenn du an diesen paar Tagen, in diesen wenigen Augenblicken im Jahr deinen Kindern entgegenkommst und sie glauben und träumen dürfen, wäre es dann nicht viel grausamer, diesen Zauber tagtäglich verpuffen zu lassen? Was wäre die Welt ohne Träume? Ohne Pioniere wie Kolumbus, Galileo Galilei, Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos Oprah Winfrey oder Mark Zuckerberg, alle folgen demselben Muster, träumen, handeln, sein und schenken so der Welt Fortschritt. Hätten sie erst überlegt und gegrübelt, was sie nicht haben, wäre der Anreiz dann der gleiche gewesen, um ins Handeln zu kommen? Willst du nicht lieber zu etwas Schönem hin, als von etwas Negativem weg? Die Zielführung ist eine ganz andere. Wenn ich weg möchte, ist mir der Weg egal, Hauptsache in die entgegengesetzte Richtung. Habe ich allerdings einen Traum vor Augen, eröffnen sich Möglichkeiten, ihn zu ergreifen, weil ich alles, was mit diesem Traum zu tun hat, fokussiere. Wenn wir uns mal die großen Helden anschauen, stellen wir fest, dass hinter jeder Geschichte ein großer, scheinbar unerreichbarer Traum steckt, der schlummernd wartet, bis der Held Barrieren und Tabus oder selbst Naturgesetze durchbricht, der Intuition folgt und sein Happy End erreicht. Nehmen wir das Beispiel Disney. Ariel träumt davon, ihre Fischflossen abzulegen, Beine zu erlangen, um ihre große Liebe, einen Menschen, die heiße Sahneschnitte Erik für sich zu gewinnen. Wie schafft sie dieses? Durch Zauber. Aber ohne das Meer loszulassen, das Gehen zu lernen, die Liebe nur durch reine Körpersprache, weil der Zauber ihrer Verwandlung ihr die Stimme gekostet hat, zu gewinnen, wäre sie nicht durch eine Reise zu sich selbst gegangen. Den Traum vor Augen, mit jedem Schritt ein Stück stärker und authentischer. Hätte Ariel nicht an den Zauber geglaubt und ihre Angst überwunden, hätte sie immer noch Flossen und würde traurig am Meeresgrund entlang schwimmen. Herkules als Halbgott hätte niemals gegen Monster und Dämonen gekämpft, wenn er nicht den unbändigen Wunsch gehegt hätte, Papa Zeus stolz zu machen, um ins Reich der Götter aufgenommen zu werden. Alice wäre niemals nach Hause zurückgekommen, wenn sie nicht dem weißen Kaninchen und ihrer Intuition gefolgt wäre. Sie hat immer gemerkt, dass sie anders ist, dass sie lieber ihren Träumen nachjagt, als gesellschaftliche Normen zu erfüllen. Ebenso wie ich und auch unsere Kinder. Ich habe bereits am Anfang des Buches geschrieben, dass ich ein bisschen anders bin. Das habe ich schon in meiner frühen Kindheit gespürt. Eigentlich wäre ich ein Freigeist gewesen, offen für die wunderschöne Welt, für mein Wunderland. Ich habe den Zauber in jeder kleinen Blume, in jedem Tier, in jeder mir schönen Erinnerung gesehen. Damit man mich nicht als verrückt betitelte, dass ich mit der Natur, die mir Energie zuführte, sprechen konnte, dass ich mich bedankte, dass sie mir Rückenwind gab, verdrängte ich meine Träume und passte mich an. Ich lebte das Leben einer Kultur, die aus Leistung und Druck aufrechterhalten wird. Als Siebenjährige wollte ich ein Buch schreiben. Welch großartige Schriftstellerin hätte aus mir werden können, wenn man mir nur die Chance gegeben hätte, zu üben. Auch Alice irrte hilflos umher. Mal war sie zu groß, mal zu klein. Sie stellte das sonderbare Land in Frage. Hier war alles verdreht. »Wach auf, Alice. Das kann nicht sein. Du bist tatsächlich verrückt geworden«, ging es ihr regelmäßig durch den kleinen Lockenkopf. Doch dann begegnet sie Figuren, die so abstruse Dinge tun, dass ihr vermeintliches Verrücktsein absolut als Vernunft durchgehen könnte. Der verrückte Hutmacher, der Märzhase und dann meine Lieblingsfigur, die Grinsekatze. Ich bin nicht verrückt, meine Realität ist einfach anders als deine. Genau so ist es. Wer macht die Norm? Wer schreibt Gesetze, die dir sagen, wie deine Realität aussehen muss? Wenn du dir eine Realität schaffen würdest, wäre es ein Alltag nach Schema F? Oder wäre es das Wunderland, wo an jeder Ecke die nächste Überraschung aus dem Gebüsch kommen könnte? Lass dir deine Träume nicht zerfetzen von viel zu erwachsenen Menschen, die verlernt haben zu spielen. Der berühmte Filmproduzent und erfolgreiche Unternehmer Walt Disney, der kreative Kopf hinter all den Zeichentrick-Ensembles zu unseren Träumen, den Wertvorstellungen, dem Zauber, der in uns Menschen schlummert, schafft es mit jedem seiner Filme, den Zahn der Zeit in 90 Minuten durch eine Achterbahn der Gefühle in ein Licht der Offenbarung zu leiten. Der Zuschauer taucht in jedem Film in eine andere virtuelle Welt ein und ist in den Bann gezogen, das innere Kind wieder aufleben zu lassen. Doch auch wie die Helden in unseren Lieblingsgeschichten durchläuft deren Schöpfer Walt Disney eine einzigartige Methode, um Träume in der Realität in schillerndsten Farben umzusetzen. Er diente dem US-amerikanischen Autor und Trainer Robert B. Dills als Inspiration, um eine simple, aber effektive Kreativitätstechnik zu verfassen. Dills ist Experte auf dem Gebiet des neurolinguistischen Programmierens, kurz NLP. In seinem 1994 erschienenen Buch Strategies of Genius schrieb er über den Comic-Pionier, tatsächlich gab es drei Walts, den Träumer, den Realisten und den Miesepeter. An dieser Dreiteilung orientierte sich Dills bei der Konzeption seiner sogenannten Disney-Strategie. Walt Disney Methode. Bei der Walt Disney Methode versetzt sich eine Einzelperson oder auch eine kleine Gruppe gemeinsam nacheinander in eine von drei Rollen. Erstens Träumer, zweitens Realist, drittens Kritiker. Der Träumer generiert und spielt mit Ideen, ohne sich Gedanken über deren Realisierbarkeit zu machen. Er spinnt wild herum. Alles ist erlaubt. Wir haben die Wunderlampe in der Hand und können wie wild Brainstorming betreiben. Dabei orientiert sich der Träumer an der Zukunft, an Potenzialen. Der Realist orientiert sich am Hier und Jetzt und sucht in dem Wirrwarr aus Träumen und Wünschen die Handlungsmöglichkeiten, die in der aktuellen Situation am ehesten umsetzbar sind. Er überlegt sich, welche Zutaten bereits vorhanden sind, welches Rezept benötigt wird und welche Hilfsmittel noch zu beschaffen sind. Ein wohlwollender, netter Kritiker überlegt Schwächen und Stärken der Ideen. Er sucht nach den kleinen Lücken, die noch nicht bedacht wurden oder die es noch zu optimieren gilt. Die Grundidee der Walt Disney Methode liegt darin, sich zu einem Problem oder einer Fragestellung aus Perspektive aller drei Rollen Gedanken zu machen, Ideen zu generieren und durch die Blickwinkelveränderung zu verfeinern. Man startet mit dem Träumer und kreiert ohne jegliche Wertung oder Zensur Visionen und Ideen. Die daraus entstehenden Vorschläge werden anschließend in der Rolle des Realisten so verändert, dass sie zu ambitionierten, aber für die momentanen Verhältnisse umsetzbaren Konzepten werden. Diese Konzepte werden wiederum vom Kritiker unter die Lupe genommen und in Frage gestellt. Die daraus entstehenden Fragen und Schwachpunkte werden dann erneut an den Träumer übergeben, der abermals seinen Senf dazugeben darf. Dieser Kreislauf kann nun immer und immer wieder in Gang gebracht werden, bis das Ergebnis den gesetzten Zielen und Visionen genügt. Wichtig bei dieser Kreativitätstechnik ist, dass jeder einzelne Teil wirklich separat befragt wird. Der Realist kann kein Kritiker oder Träumer sein, er hat nur seine Aufgabe zu erfüllen. Hierbei kann es helfen, wenn die einzelnen Kreativteile auf unterschiedlichen Stühlen befragt werden. Man sagt, dass Walt Disney sogar für jeden Part einen separaten Raum genutzt hat. Dass es was gebracht hat, ist wohl nicht zu bezweifeln. In diesem Sinne verabschiede ich das Kapitel mit dem wunderschönen Zitat von Walt Disney: If you can dream it, you can do it. Wenn du es träumen kannst, kannst du es auch tun.